Herzlich willkommen zum Podcast Pflegefamilien Deutschland. Hier erwarten Sie spannende Geschichten, erfahrene Profis vom Fach und die Stimmen derer, die bereits das Abenteuer Pflegefamilie leben. Wir freuen uns, Sie in dieser neuen Folge mitzunehmen und vielleicht zu inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zur 100. Folge von Pflegefamilien Deutschland. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele von uns betrifft, vielleicht nicht immer laut ausgesprochen, aber doch immer wieder präsent. Wie gelingt es als Pflegefamilie, gelassen älter zu werden? Wie können wir gut für uns sorgen, körperlich, mental und auch finanziell, während wir weiterhin für andere da sind? Unser heutiger Gast ist Bertram Kasper. Er ist Coach, Autor und Experte für achtsames und gelassenes Älterwerden. Mit ihm wollen wir darüber sprechen, wie Pflegeeltern ihre Energie bewahren können, wie sie mit Veränderungen umgehen und wie es gelingt, das Leben auch im Älterwerden bewusst und zuversichtlich zu gestalten. Es geht um Selbstfürsorge, um innere Balance und darum, möglichst mit einer Prise Gelassenheit in die nächste Lebensphase zu gehen. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Hi und herzlich willkommen, lieber Bertram.
Ja, wunderbar. Danke, dass ich hier sein darf.
Na gerne, wir freuen uns, dass du da bist. Heute hast du deinen eigenen Podcast mit dem Namen Gelassen älter werden und du hast sogar ein eigenes Buch geschrieben. Die größte Reise deines Lebens mit Gelassenheit älter werden. Was als Einladung sich selbst zu begegnen gilt und Gedanken anregt, wer wir sind, wie es einem in einem Umbruch geht und natürlich, wie man dabei gelassen bleiben kann. So kommen wir zu unserem eigentlichen Thema von heute. Du beschäftigst dich intensiv mit dem Thema Älterwerden. Was bedeutet Älterwerden für dich persönlich?
Also, ich nenne ja Älterwerden gerne Lebensphase Freiheit. Das ist ein Begriff, den hat die Professorin Gudrun Behm-Steidel geprägt, mit der ich auch gut im Kontakt bin. Wir reden viel über das Älterwerden. Und das Schöne finde ich daran, dass ich nicht mehr muss, sondern dass ich darf oder kann oder vielleicht will. Und das bedeutet eigentlich für mich Älterwerden. Und ich habe mich immer aufs Älterwerden gefreut. Also ich habe auch quasi innerlich eine Haltung gehabt, dass ich sage, ich freue mich darauf, 60 zu werden. Jetzt bin ich im 64. Lebensjahr, also fast 4 Jahre weiter. Und das fühlt sich gut an. Also auch, dass ich jedes Jahr ein Stück älter werde. Und spannend ist, dass die Forschung sagt, dass das Bild, was ich selber vom Älterwerden habe, eine Auswirkung darauf hat, wie alt ich tatsächlich werde. Und die Lebenserwartung kann bei einem positiven Alternsbild zu sich selbst und zu anderen, die alt werden, um bis zu 13 Jahre mehr Leben bedeuten. Und wenn man sich das so deutlich macht, dann ist es total wichtig, eben ein eigenes positives Bild zum Älterwerden zu entwickeln.
Das heißt, auch in dem Fall ist Mindset alles.
Total.
Damit positiv das auch zu verknüpfen.
Absolut, ja. Und das Problem ist eben in unserer Gesellschaft, dass wir immer noch ein negatives Alternsbild haben. Gell? Man sieht es an der Anti-Aging-Industrie. Niemand will alt werden. Alle wollen jung bleiben und dynamisch und so weiter. Diese Narrative, die sind eben noch unheimlich mächtig. Und ich versuche mich ja dafür einzusetzen, dass wir zu einer Pro-Aging-Kultur in unserer Gesellschaft kommen, wie ich das nenne. Und das bedeutet im Grunde, ja, ein positives Bild übers Älterwerden zu haben.
Ich habe mich gerade gefragt, wie meine Uroma sich alt werden vorgestellt hat. Die ist 107 geworden.
Wow.
Mhm. Ja. Und ich höre aber auch von vielen Männern, ja, alt werden ist nicht schön. Mhm. Aber ja, alt werden kann auch schön sein oder ist auch schön.
Ja, genau. Wir kommen ja sicherlich noch darauf, was auch auf der mentalen Ebene dafür notwendig ist, damit es auch schön wird. Das können wir noch vertiefen. Ich will nochmal eingehen auf das, was du angedeutet hast. Was natürlich total gut hilft beim Älterwerden ist, auch wenn es um das Mentale geht, zu überlegen, welche Vorbilder habe ich. Okay, und wenn deine Oma mit 107 quasi auch ein Vorbild ist und du rauskriegst sozusagen für dich, was war denn da, was da für dich positiv war, wie die mit ihrem Älterwerden umgegangen ist, dann kann ich da unheimlich viele Schlüsse daraus ziehen, was für mein Älterwerden vielleicht gut sein könnte. Und da ist ein totaler Schatz. Und in dem Buch, was ich geschrieben habe, da widme ich ein ganzes Kapitel einem Dialog mit meinen Vorbildern. Mhm. Ja, und das sind eben auch meine Großmütter, das ist mein Vater, das ist der Anselm Grün, das ist die Tamara Dietl. Also das sind quasi Menschen, die in meinem engeren Umfeld für mich ein positives Altersbild darstellen.
Mhm. Ja, spannend. Total. Ich würde jetzt mal direkt zu unserem Bereich, zu den Pflegefamilien kommen, den du ja auch sehr gut kennst. Viele Pflegeeltern geben über Jahre oder Jahrzehnte unglaublich viel. Wie kann man lernen, trotz dieser Verantwortung die eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu respektieren?
Also Ich habe ja von euch die Fragen im Vorfeld bekommen und will auch nochmal sagen, ich finde ganz toll, dass ihr mich einladet zur 100. Folge, weil ich ja quasi ein bisschen sowas wie der mit der Esther Schmidt zusammen derjenige bin, der diesen Podcast angefangen hat. Und das freut mich total und das freut mich, dass er mich eben auch einladet mit meinem neuen Thema sozusagen, was mich jetzt immer mehr und mehr ausmacht. Das ist wunderbar. Und ich finde auch toll, und das will ich an der Stelle auch mal sagen, dass ihr diesen Podcast wirklich weitergeführt habt und dass ihr erkannt habt sozusagen, welcher Wert da auch für Pflegefamilien drin liegen kann. Genau, und jetzt komme ich zu der Beantwortung der Frage, gell? Wie kann jemand, der sich so intensiv einbringt, die eigenen Grenzen wahren? Ich glaube ja, also und mit der Frage habe ich mich nicht leicht getan, obwohl ich vielleicht jemand bin, der sich da gut auskennt. Ich glaube, dass es ein Dauerthema ist. Ja, im Leben überhaupt, nicht nur bei Pflegefamilien, aber eben besonders bei Pflegefamilien, weil die ja neben den eigenen Kindern oft eben noch ein fremdes Kind haben, was nicht ihr eigenes ist. Und ich glaube, dass dabei ganz wichtig ist, immer wieder individuell zu gucken, was tut mir in dem Prozess des Pflegefamilienseins gerade gut. Was hilft mir quasi in dem Moment, in dieser Krise oder auch vielleicht in dieser Entspannung? Was hilft mir da besonders, sozusagen damit umzugehen, meine eigenen Grenzen zu wahren? Also es ist ein Dauerprozess. Und was es auch ist, glaube ich, es ist eine permanente Aushandlung einmal mit sich selber. Also wie wertschätze ich mich selbst und wie bereit bin ich sozusagen meine eigenen Grenzen zu achten? Das ist der eine Punkt, aber auch eben ein Aushandlungsprozess mit dem Partner, mit dem man das macht oder wie in eurem Setting eben auch mit dem Berater, der Beraterin. Und ich kann nur einladen, immer wieder die Aufmerksamkeit im Grunde für diesen Prozess in den Blick zu nehmen, damit ich eben gut mit meinen Grenzen umgehe. So, das würde ich dazu sagen.
Das heißt, also wenn ich dir so zuhöre, immer wieder auch in die Reflexion gehen, in die Metaebene gehen und auf sich das anschauen, was genau passiert gerade bei mir.
Ja, genau.
Was war gut, was war nicht so gut und was hat mir geholfen?
Genau. Ja. Absolut. Ja. Also und ich tue mich schwer mit Ratschlägen, weil es eben sowas Individuelles ist. Gell? Die Passung mit dem Kind und mir spielt eine Rolle, wie ich gestrickt bin als Persönlichkeit, wie das Kind gestrickt ist. Also das heißt, es ist so schwer, was über einen Kamm zu scheren sozusagen. Und deswegen ist es gut, für sich selber eben zu schauen, was tut mir gut. Gell? Mir zum Beispiel tut unheimlich gut, in die Natur zu gehen. Aber das muss jemand anderem überhaupt nicht gut tun. Ja, der braucht vielleicht eine andere Form von Ablenkung. Und von daher ist es wichtig, dass jeder für sich selbst das sucht, was für ihn passt.
Sich selber kennenlernen und sich bewusst sein.
Absolut. Ganz wichtig, glaube ich. Das ist ja auch das Schöne. Ja, ich habe früher immer gesagt, Pflegefamilien sind nicht Pflegefamilien, sondern die entwickeln sich zu Pflegefamilien. Mhm. Und das steckt genau in dem drin, was du sagst. Ich lerne mich auf eine andere Art kennen, wenn ich plötzlich für einen dritten Menschen zuständig bin, der sozusagen nicht mit mir leiblich verwandt ist, aber ganz nah an mir dran ist und ich mich auch dafür entschieden habe, genau so zu leben. Und da entdecke ich ganz viel über mich.
Und den Satz haben wir übrigens immer noch übernommen.
Ja.
Das sagen wir immer den Familien auch, dass sie keine Pflegefamilie sind, nur weil sie anerkannt sind, sondern dass es ein Werden ist. Sie werden Pflegefamilie.
Genau.
Bertram, was würdest du sagen, sind so die häufigsten mentalen Stolpersteine, wenn Menschen älter werden und dabei immer noch in einer aktiven Pflegeverantwortung stehen?
Also auch das finde ich eine total spannende Frage. Und ich habe mir auch Gedanken quasi zu dieser Frage gemacht und ich glaube, das Entscheidende ist, dass ich nicht den Absprung verpasse, sozusagen. Gell? Also, und zwar, ich will das versuchen, ein bisschen zu erläutern. Ich lasse mich ja auf einer Beziehungsebene auf einen Menschen ein und dieser Mensch lässt sich auf mich ein. Und je besser das funktioniert, desto enger wird die Bindung sein und desto schwieriger ist wahrscheinlich das Loslassen. Und ich habe dann so im Nachdenken über diese Frage daran gedacht, es ist ein bisschen wie bei einem Kind, was in der Pubertät ist, was so nach und nach quasi den Schritt auch rausfindet. Und ich bin sozusagen gefragt, als Pflegemutter oder Pflegepapa, dann auch zu schauen, wie mache ich das? Also wie gehe ich diesen Prozess der Loslösung, wie gehe ich den selber? Und wenn ich den verpasse, also wenn ich quasi noch zu gluckenhaft bin, nenne ich das jetzt mal, gern noch zu überbehütend bin oder vielleicht auch zu konfrontativ und nicht altersgemäß mit dem Kind und entwicklungsgemäß mit dem Kind umgehe, dann wird das Loslassen mir schwerer fallen. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass, weil die Frage ist wirklich komplex, der andere Punkt ist, ich habe mich ja jahrelang über das Pflegefamiliensein definiert. Gell? Also das hat gerade bei den Pflegemüttern macht das eine große Identitätsanteil aus. Und da ist es eben wichtig, bevor ich quasi in ein Loch falle, irgendwie diese Frage auch in mir präsent werden zu lassen. Was wird denn danach sein, wenn ich eben nicht mehr Pflegemama bin? Beziehungsweise wenn ich sehe, das entwickelt sich gerade hinaus, weil darauf zielt ja eure Frage auch ab. Und das heißt, ich brauche, und da sage ich nachher noch mal was zu, so eine Mentalität auch, mich irgendwie neu zu erfinden, neu auf was zuzugehen, was mich auf eine andere Art definiert, was auf eine andere Art meine Identität ausmacht. Genau, und der andere wichtige Punkt, finde ich, der hier eine total wichtige Rolle spielt, ist, das Älterwerden impliziert, dass das Thema Tod näher kommt, also meine eigene Endlichkeit, meine eigene Vergänglichkeit. Und was ich extrem wichtig finde für mich selber, und das wäre auch ein Hinweis, den ich gerne Pflegeeltern geben würde, dass sie einfach beim Prozess des Älterwerdens mehr und mehr darauf achten, was hat für sie wirklich Bedeutung? Was ist für sie wirklich wichtig? Wie wollen sie ihr Leben gestalten? Weil die Zeit, die ich auf der Erde bin, die wird weniger werden. Und ich plädiere im Grunde dafür, sich genauer zu fragen, was will ich in meinem Leben noch? Und darin steckt eben eine unheimlich große Chance. Und dann, glaube ich, fällt das Loslassen auch leichter.
Würdest du auch sagen, dass sich in der Pflegeverantwortung sein und sich damit beschäftigen, dass das auch irgendwann nicht mehr so aktiv Pflegefamilie leben ist, auch eine Möglichkeit ist, oder das höre ich daraus, sich damit auch aktiv schon in der Pflegeverantwortung zu beschäftigen?
Genau, total, weil ja die Kinder werden älter,
ja,
und diesen Prozess, wenn ich das bei meinen eigenen Kindern sehe, den habe ich ja auch angefangen, als meine Kinder immer älter wurden. Ja, und viele Pflegefamilien haben ja für sich auch den Anspruch, dass sie quasi, wenn das Pflegeverhältnis beendet ist, nicht gleich die Beziehung beenden zu dem Pflegekind. Und darin liegen aus meiner Sicht viele Chancen, die bei eigenen Kindern eben genauso da sind, wenn ich das gestalte und wenn ich mich damit auseinandersetze im Grunde. Und und wenn ich dem auch Raum gebe, dass sich was anderes entwickeln darf, ja, was vielleicht auch ausgelöst wird durch das Pflegekind, durch den Beruf, den das Pflegekind wählt oder was auch immer, dass ich plötzlich neugierig werde auf etwas anderes. Das ist im Grunde der wichtige Punkt, glaube ich.
Das heißt, das Thema Wegschieben ist keine Lösung, sich damit beschäftigen, auseinandersetzen könnte eine Lösung sein.
Ja, auf jeden Fall. Also würde ich auch für mich sagen, und ich habe es ja auch so gemacht, aber es gibt Menschen, die lassen das auch auf sich zukommen. Ich kenne ja viele Menschen, die in meiner Situation sind. Und es gibt viele, die plumpsen da einfach so rein. Und das ist auch in Ordnung, wenn es für sie so stimmig ist am Ende des Tages. Gell? Und dann ist aber die Frage, wenn sie merken, und da habe ich gerade vorgestern einen Podcast selber zugemacht, wenn sie aber merken, da ist was, wo ein Vakuum ist, ein Leerraum sozusagen, dann gilt es darum, den zu füllen. Weil was nicht hilft, ist sozusagen dann den Garten in Ordnung zu bringen, den Keller aufzuräumen, die Reisen zu machen, die ich alle machen wollte. Das hat sich schnell erledigt sozusagen. Und ich brauche eben mehr. Ich brauche einen neuen Sinn. Ich brauche ein neues Wofür. Das ist das Entscheidende. Und das spielt natürlich im Leben immer eine Rolle, ein Wofür. Und Pflegefamilie sein ist ein Wofür, also hat einen großen Impact auf Sinn. Und deswegen machen das ja auch viele Pflegefamilien. wenn das dann wegfällt, dann brauche ich einen neuen Sinn sozusagen. Und da liegt die Kunst, gell? Und das dann auch wahrzunehmen und zu erkennen, dass ich eben nicht in so einem Vakuum verharre und unzufrieden werde im Grunde mit meinem Leben.
Ja, es ist ja auch, also ich denke die ganze Zeit an das Wort Neuausrichtung. Und es ist ja dann genau das, was es so schwierig macht, wenn es einen Cut gibt.
Genau.
Und man dann da steht und nicht mehr weiß, okay, wer bin ich jetzt und wer will ich jetzt sein? Und das ist eigentlich ein im Alltag jetzt schon eine Vorbereitung bedarf.
Genau.
Also, schöner wäre oder einfacher vielleicht auch wäre.
Ja.
Wie ist das, wie würdest du sagen, wie kann Achtsamkeit im Alltag helfen, mit Stress und Überforderung umzugehen? Gerade wenn man nicht einfach abschalten kann, also wenn man jetzt nochmal in das Hier und Jetzt geht und nicht auf die Neuausrichtung.
Mhm. Also das ist auch so ein Dauerthema, ähnlich wie die Eingangsfrage, gell? Wo auch jeder für sich selber gucken muss, glaube ich. Was ich glaube, wenn ich es aufs Altwerden nochmal beziehe, was einen das Altwerden nochmal mehr lehrt, ist quasi sich mehr im Hier und Jetzt aufzuhalten, weil ja beim Altwerden Dinge passieren können, wo sich das Leben von heute auf morgen ändert. Mhm. Zum Beispiel durch eine Erkrankung, die ich bekomme. Und da gilt es ja drum, und das finde ich eben wichtig, so eine Haltung zu entwickeln, der Akzeptanz auf die Veränderung oder anders ausgedrückt der Akzeptanz auf das Hier und Jetzt, also auf das, was im Moment ist. Und wenn mir das gelingt, dann kann ich auch besser mit dem, was ist, umgehen und muss mich nicht so darüber aufregen. Das ist der eine Punkt, den ich total wichtig finde. Und der andere Punkt, der wichtig ist, das habe ich auch quasi, also das spielt in meiner Arbeit mit Menschen generell eine große Rolle, ist dieser Satz: so wie ich gehe, so geht's mir. Und ich kann beeinflussen, wie ich gehe. Ich kann mit hängenden Schultern gehen und einer Schnute, die nach unten gezogen ist. Und wenn ich so eine Weile gehe, geht's mir auch schlechter. Wenn ich aber gehe, sozusagen auf eine lockere Art und Weise und fast tänzerisch sozusagen unterwegs bin, dann aktiviert sich in meinem Körper etwas anderes und dann geht's mir auch anders. Und das ist, glaube ich, für den Moment, wenn ich eine akute Überforderung spüre und nicht abschalten kann, ist das ein unheimlich guter Weg. Was bestimmten Menschen eben auch hilft, ist zum Beispiel Musik. Ja, die machen sich ein Musikstück an und schon geht's ihnen anders, weil dieses Musikstück sie an etwas erinnert, was positiv belegt ist. Oder andere fangen an zu tanzen. Und das Entscheidende ist aber, in dem Moment dran zu denken, dass ich das jetzt mache, und sofort bin ich in einem anderen Zustand. Und das, da sehe ich für mich selber, aber auch für andere Menschen erlebe ich das immer wieder, eine unheimliche Kraft, dass es mir plötzlich anders geht.
Das passt auch total gut zu meiner Frage. Das ist ja auch, Pflegefamilien sind ja oft stark eingebunden. Welche kleinen Routinen oder Rituale können helfen, wieder mehr Leichtigkeit ins Leben zu bringen?
Genau, ich habe ja das gerade schon versucht zu erklären auch. Ich glaube, das sind total wichtige Dinge, wenn es um Routinen und Rituale geht. Und ich glaube, was eben auch wichtig ist, als Paar solche Routinen zu entwickeln. Weil manchmal, wenn quasi der eine in einem Loch ist und der andere hat aber noch den Überblick und der kann einem dann helfen, da rauszukommen, dann hat man sozusagen als Paar oder als Eltern, die das zusammen machen, hat man eine viel, viel größere Chance, sich selbst wieder an diese Rituale zu erinnern. Gell? Denn wenn ich selber so drin stecke, fällt mir das alleine schwer. Wenn aber der andere da ist und ich weiß, das sind unsere Rituale oder das tut uns gut, oder jetzt gebe ich dem anderen mal einen Hinweis, um ihm zu helfen, dann kann ich ein Stück weiterkommen. Also ich kann sagen, einfach nutzt das Zusammensein, nutzt eure Beziehung dafür, dass ihr euch gegenseitig helft, aus diesen schwierigen Situationen rauszuholen.
Ja, da war ich gedanklich auch und bin auch froh, dass du die Paarebene nochmal erwähnt hast, weil das unheimlich wichtig ist und auch man sich in so einem turbulenten Alltag dann auch irgendwie verlieren kann und jeder macht so seins. Aber wir haben auch Pflegefamilien, die sind Pflegefamilie und sind alleinstehend. Was könntest du diesen Menschen mit auf den Weg geben?
Ja, wir kommen ja gleich auch zu der Frage, was hilft beim Älterwerden an sich? Ja, und eine Frage zielt ja auch auf das soziale Umfeld ab. Gell? Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist, wenn Menschen alleinerziehend sind, und ich habe da eine unheimliche Achtung davor, wenn Menschen sich alleine auf den Weg machen mit einem eigenen Kind und einem Pflegekind. Und da ist es quasi total wichtig, das soziale Umfeld zu nutzen, beziehungsweise Freundinnen zu haben, Freunde zu haben, die einen dann wiederum stärken. Und ich zum Beispiel mache das so, wenn ich so bestimmte Themen habe, die ich mit meiner Frau nicht gut besprechen kann oder die ich erstmal nicht mit meiner Frau besprechen will, sondern mit jemand anderem, dann weiß ich, aha, für das Thema rufe ich den an, für das Thema rufe ich den an. Also auch für sich selber zu sortieren, wer ist mir bei welchem Thema besonders hilfreich, das kann eben auch eine gute Möglichkeit sein für Alleinerziehende, aber natürlich auch für Paare. Das gilt im Grunde für beide.
Wenn man älter wird, verändert sich ja auch die körperliche Energie. Welche Haltung oder vielleicht auch konkreten Gewohnheiten empfiehlst du, um gesund und beweglich zu bleiben? Mhm. Ist das das Tanzen?
Ja, das Tanzen ist es auch, absolut. Weil, also es gibt so die Big Five, könnte man sagen, also in Anlehnung an die Big Five in Afrika. Aber Spaß beiseite, also das ist sehr gut erforscht, was hilft. Und es sind genau die Dinge, die wir alle wissen. Die Frage ist nur, setzen wir sie um? Ja, das Erste, ich fang mal an. Das Erste ist quasi anzuerkennen, dass ich mehr Regenerationszeit brauche. Also ich bin nicht mehr so leistungsfähig, wenn ich älter werde. Und es gibt zwar Menschen, die dagegen ankämpfen, auch im Sinne von Anti-Aging, aber die Gewissenschaft sagt hoch und runter, ob das der Ingo Frohböse ist, der Dietrich Grönemeyer, mit denen ich allen gesprochen habe, sagen, Regenerationszeit einplanen. Also wenn ich mich stark angestrengt habe, auch wieder dafür sorgen, dass ich regenerieren kann, weil der Körper einfach mehr Zeit dafür braucht. Dann ganz wichtig, Ernährung. Jetzt wissen wir auch alle, Ernährung ist extrem wichtig. Nicht nur im Älterwerden, sondern eben auch im Jüngerwerden. Und wenn man jetzt die ganze Longevity-Forschung anguckt, dann ist es so, je eher ich mit diesen fünf Aspekten, die ich jetzt nennen werde, anfange, auch in jungen Jahren, desto größer meine Chance, sozusagen wirklich gesund älter zu werden und eben lange gesund zu bleiben, auch je älter ich werde. Das heißt, das ist etwas, was tatsächlich auch eine Langzeitwirkung hat, wenn ich das beachte. Also Regeneration und Ernährung. Und bei der Ernährung ist mir noch ein Aspekt total wichtig. Den hat Dietrich Grönemeyer auch benannt jetzt. Den hat aber auch Professor Klotter benannt, der leider vor anderthalb Jahren verstorben ist. Der sagt nämlich, und da bin ich ja auch ein Spezi für, der sagt nämlich, bei der Ernährung ist total wichtig, auch zu genießen. Gell? Und ich habe ja so ein Ritual. Wenn ich sozusagen zwischen zwei Terminen Zeit habe, gehe ich in Eisdiele. Gell? Ich esse 3 Kugeln Pistazie mit Sahne, trinke ein Cappuccino und ein Bitterino ohne Alkohol. Gell? Also, und das ist der Genuss sozusagen. Mhm. Gell? Und ich gehe jetzt nicht wie ein Kuchen auseinander. Aber dieser Genussaspekt, den darf man dabei nicht vergessen. Es ist nicht schlau, sich total zu geißeln und ganz eng zu sein, ja, sondern einfach auch ein bisschen nach der eigenen Intuition gehen und eben entsprechend zu genießen. Dann hast du das Tanzen angesprochen und das verbinde ich mit dem Aspekt Sport, Bewegung, in der Natur sein, also unterwegs sein einfach. Das ist der nächste wichtige Punkt. Und dann ist ganz wichtig noch, und das wäre so ein Punkt, den ich auch erweitern würde bei den Big Five, ist die Neugier, das Lernen. Also weiter was dafür zu tun, dass ich mein Wissen erweitere, dass ich neue Dinge lerne, dass ich auch mal Dinge mache, die ich noch nie gemacht habe, weil das eine andere Emotion mit sich bringt. Das ist eben auch unheimlich hilfreich. Letzter Punkt zu dem Aspekt ist der Schlaf. Jetzt könnte man sagen, der gehört auch zu der Regeneration. Aber der Schlaf verändert, da mache ich demnächst eine Episode zu, der Schlaf verändert sich einfach beim Älterwerden. Ich brauche nicht mehr so viel Schlaf und trotzdem ist der Schlaf etwas, wo ganz viel Gesundung des Körpers stattfindet, wo ganz viele Prozesse unbewusst passieren auf der körperlichen Ebene, die total wichtig sind für ein gutes Älterwerden. Deswegen gewinnt der Schlaf beim Älterwerden immer mehr eine Bedeutung, auch in der Forschung.
Wir haben ja auch gerade vom Netzwerk, gerade auch bei alleinstehenden Personen darüber gesprochen und dass es auch wichtig ist, sein Netzwerk zu pflegen und zu schauen, wer passt für welches Thema. Was können denn Pflegefamilien, was können Menschen tun, um vielleicht ein Netzwerk zu schaffen, was nicht gegeben ist? Und wo kann man sich Unterstützung holen? Wo kann man vielleicht neue Kontakte knüpfen?
Ja, also der weitere Punkt, gut alt zu werden, sind die sozialen Beziehungen. Es gibt viel Forschung, die im Grunde sagt, die sozialen Beziehungen sind das Wichtigste. Ja, weil ich da sozusagen das bekomme, was wir als Menschen, als soziale Wesen brauchen. Ich bekomme diese Wechselwirkung, diese Resonanz sozusagen. Ich fühle mich wozugehörig. Ich darf in Verbindung mit jemanden sein. Ich erlebe, dass ich mich mit jemandem verstehe, dass ich jemandem nah bin. Und diese Aspekte auf dieser Beziehungsebene sind eben elementar wichtig. Und das Tragische beim Älterwerden, wenn man so will, ist, dass ja die Menschen, die für mich eine Bedeutung haben, selbst wenn ich ein gutes Freundeskreis habe, dann kann es passieren, dass immer mehr Menschen sterben in meinem Umfeld und dieser Teil sozusagen weniger wird. Und deswegen mache ich das ja für mich so, dass ich sage, mir ist wichtig, mit jungen Menschen auch zu befreunden, also auch Beziehungen zu jungen Menschen zu suchen. Das geschieht zum Teil natürlich über die Kinder, ist klar, wenn die Partner haben oder wenn die ein soziales Umfeld haben. Und ich habe eh als Pflegefamilie ein offenes Haus, gell, und da gehen viele Menschen ein und aus, dann kann sich das leichter herstellen. Bei mir ist es ein bisschen schwieriger, weil unsere Kinder weit weg wohnen, gell, und ich versuche das wirklich aktiv anzugehen. Und spreche dann auch mit Menschen darüber, zum Beispiel neulich mit dem Dr. Krüger, der ein Buch über Freundschaft geschrieben hat, oder mit der Dr. Ina Schmidt, einer Philosophin, wo ich der Frage nachgehe, welche Bedeutung hat denn Freundschaft sozusagen und wie kann ich Freundschaft auch ein Stück initiieren? Ich wurde jetzt beim ZDF gefragt, wieso gehen Sie das denn so strategisch an, sich zu befreunden? Also das hört sich so nutzenorientiert an. Ja, also es war eine provokative Frage. Die Frage kann man durchaus auch stellen. Habe ich überhaupt nichts dagegen? Ich glaube, wenn ich nichts tue, dann bin ich unter Umständen eben am Ende allein. Und deswegen sage ich gehe das eher proaktiv an und versuche das sozusagen aktiv zu gestalten. Und dabei gibt es eben noch einen Punkt, der auch total wichtig ist, nämlich, dass die Probleme, die wir aktuell haben, also brauche ich jetzt nicht alle aufzählen, wir wissen die alle, ob das das Klima ist oder die finanzielle Situation gerade, wir brauchen sozusagen über die Generationengrenzen hinweg Verständigung. Wir brauchen über die Generationen hinweg Dialog. Und deswegen ist es eben auch wichtig, sich mit jüngeren Menschen zu connecten, beziehungsweise auch, das mache ich eben auch, mich mit Älteren zu connecten. Also auch wieder eine Generation weiter sozusagen. Und wir können aus meiner Sicht die Probleme, die vor uns liegen, nur lösen, wenn wir über die Generationen in Kooperation gehen. Sonst wird das nicht funktionieren. Ja, und vielleicht darf ich einen Satz noch sagen, der ja im Pflegekinderwesen eine unheimlich große Rolle spielt. Wir haben viele Jahre diese Pflegeeltern gehabt, die sich wirklich über das Elternsein definiert. Es waren gerade auch Pflegemütter. Jetzt haben wir aber immer mehr Pflegeeltern, die sozusagen beides leben wollen, den Beruf, eine Eigenverwirklichung und vielleicht Kinder und Familie. Und das hat sich verändert. Und das heißt, das Pflegekinderwesen muss sich eben auch dieser Frage öffnen. Und das ist eben auch eine Generationenfrage. Ja, da wechselt sich gerade eine Generation von Pflegefamilien mit einer anderen Generation von Pflegefamilien ab. Und die brauchen auch eine andere Form von Ansprache. Und deswegen ist zum Beispiel total gut, dass ihr diesen Podcast macht.
Mhm. Ja, danke. Ich will noch mal kurz Werbung machen für deine Podcast-Folge. Da geht's ja, ich glaube, es sind sogar zwei Folgen um das Thema Freundschaft.
Mhm, genau.
Und ich glaube, dass das ganz interessant für viele ist und nicht nur für Menschen, die jetzt schon älter werden, sondern wir werden ja alle älter.
Ja, danke, ja.
Ja, zur nächsten Frage möchte ich kommen. Was hilft, wenn man merkt, ich habe Angst vor dem Loslassen, sei es von Pflegekindern, Aufgaben oder der gewohnten Rolle? Das hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen.
Ja.
Aber vielleicht kannst du dazu noch mal was
sagen. Genau, ich würde da gerne noch mal ein Stück tiefer auch reingehen, weil ich das einen ganz entscheidenden Punkt finde für das Älterwerden. Das eine ist, das habe ich ja jetzt auch beim Schreiben meines Buches gemerkt, wie groß doch eine Angst auch da sein kann, auch bei mir. Zum Beispiel Angst vor Kontrollverlust, Angst, nicht mehr Herr seines eigenen Körpers zu sein. Angst davor, Hilfe annehmen zu müssen, Angst davor, die eigene Autonomie zu verlieren. Und der allererste Schritt ist im Grunde bei diesem Prozess, die Angst auch anzunehmen, anzuerkennen, wahrzunehmen, ah, die ist da. Was bedeutet das denn jetzt, wenn die da ist? Das ist der eine wichtige Punkt. Und ich sag ja, älter werden, und man könnte es aber auch erweitern, das Leben an sich ist eine ständige Akzeptanzübung. Also wir sind immer gefragt, uns anzupassen. Und wir sind auch immer gefragt, mit Ambivalenz umzugehen, weil es eben keine Eindeutigkeit gibt. Und beim Altern kann sich das eben zuspitzen, je nachdem, was ich an Schicksalsschlägen zu verkraften habe. Das kann aber auch in jungen Jahren schon sein. Also es kommt natürlich auf die Lebenssituation an. Aber es hilft ungemein, eben zu sagen, ah, interessant, da habe ich Angst, ja, das ist so, das stimmt. Und wahrzunehmen und, wie gesagt, das wirken zu lassen und dann im nächsten Schritt zu überlegen, was bedeutet das denn? Wie kann ich denn damit umgehen? Wie kann ich vielleicht mich darauf vorbereiten? Wie kann ich vielleicht was an meiner Wohnsituation ändern? Oder. Da gibt es ja viele individuelle und auch ganz unterschiedliche Einflugschneisen. Das ist so der eine Punkt, den ich für wichtig erachte. Der andere Punkt, und das geht mehr auf die Aufgaben und auf die gewohnten Rollen. Ich glaube, dass ein ganz entscheidender Punkt ist, quasi, wenn ich viele, viele Jahre eine Identität als Pflegefamilie hatte, als Pflegemutter, als Pflegevater, dann mich zu fragen, was macht mich denn noch aus? Was hat denn noch für mich im Leben eine Bedeutung? Wer will ich denn noch sein? Wer wollte ich vielleicht immer mal sein? Und das bedeutet für mich, und ich nenne das auch gerne so, dass ich für mich ein neues Narrativ entwickle, dass ich sozusagen anfange, eine neue Geschichte über mich zu erzählen. Dass ich jetzt eben nicht mehr der Pflegevater bin, natürlich irgendwo auch noch, aber dass ich etwas an ein anderer sozusagen werde, eine andere werde. Und diesen Teil, den kann man auch unheimlich gut angehen, wenn man sich mit anderen darüber unterhält oder wenn man zum Beispiel, so wie ich das gemacht habe, ich bin Vorsitzender vom Heimat- und Kulturverein geworden in Bauerbach und dadurch entwickelt sich schon ein anderes Narrativ. Ich habe den Podcast intensiviert, ich bin mehr und mehr, werde ich zu einem Experten für das alt werden sozusagen. Mhm. Und ich nenne mich ja selber auch, ich bin ein Altersstratege. Und durch allein diese Benennung, ja, passiert was anderes. Ich werde anders wahrgenommen, ich nehme mich selber anders wahr. Oder ich sage, ich bin ein Autor jetzt, ja. Also jemand, der schreibt, das verändert nochmal wieder was. Mhm. Ja, und von daher ist es wichtig sozusagen, sich ein Stück neu zu erfinden, eine neue Geschichte sich zu erzählen und auch andere daran teilhaben zu lassen. Das ist, glaube ich, für diesen Punkt unheimlich entscheidend. Ja, und ich glaube, also letzter Satz dazu, ich glaube, dadurch, dass eben das Leben in Pflegefamilien so intensiv, so nah ist sozusagen, ich lasse ja quasi Öffentlichkeit in meine vier Wände, ja, ich teile quasi alles, was ich habe, mit einem anderen Menschen, weil ich dem ein Zuhause geben will. Und das ist natürlich eine unheimlich starke Emotion, die da mit der Identität als Pflegemutter und Pflegevater verbunden ist. Und umso bedeutsamer ist es sozusagen, da eine andere Identität zu entwickeln, wenn das Pflegekind eben nicht mehr da ist, weil die so stark und kräftig ist.
Und ich finde aber gerade, es ist total spannend, wo du das sagst, nicht nur das Pflegekind zieht aus, sondern ja auch alle anderen, die nicht mehr regelmäßig nach Hause kommen.
Genau.
Also das ist ja wirklich dann nicht nur ein sozialer Aspekt, der oder irgendwie was dazugehört, was wegfällt, sondern wir kommen auch nicht mehr nach Hause.
So ist es. Genau so ist es.
Und wenn ich da so dir zuhöre, und das hast du mehrfach gesagt, ich glaube, du hast nicht das Wort individuell gesagt, das ist bei jedem anders. Mhm. Es gibt vielleicht auch gar nicht so den richtigen Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen, sondern der eine macht's oder die eine macht's früher und dann gibt's vielleicht auch die dann keine Pflegefamilie mehr sind und sich dann damit intensiv beschäftigen.
Absolut.
Aber wichtig ist es, dass man sich eben damit beschäftigt und vielleicht auch neue Teile an sich entdeckt.
Ja. Genau, ganz bestimmt. Und je höher, wie gesagt, die emotionale Beteiligung vorher war, je mehr ich mich damit identifiziert habe, desto wichtiger, dass ich irgendwann diese Frage zulasse, aus meiner Erfahrung.
Ja. Und gibt es deiner Erfahrung nach so typische Denkfehler, die das verhindern, dass Menschen gelassen älter werden können?
Absolut. Ja, die gibt es. Die gibt es. Ja, und zwar, also das Krasseste ist, und das erlebe ich immer wieder, und Männer sind da mehr gefährdet als Frauen aus meiner Sicht, und auch aus meiner Erfahrung oder auch was die Literatur hergibt oder die Forschung, dass die große Gefahr ist, dass ich einfach meine Muster weiterlebe. Mein Leistungsmuster, mein ich will gefallen Muster, mein was weiß ich für Muster. Also Arbeit ist wichtig Muster, ganz egal. Und ich selber bin, und deswegen kann ich das, glaube ich, auch sehr authentisch sagen, ich bin diesen Mustern unheimlich hörig gewesen. Also ich habe diese Muster unheimlich stark gelebt, also auch dieses Leistungsmuster unheimlich stark gelebt. Und ich habe einen Schutz für mich eingebaut, also um wirklich ein anderes Muster zu etablieren. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt noch arbeite freiberuflich, dann mache ich das limitiert auf 300 Stunden. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Also, weil ich viel mehr Anfragen kriege, als ich, also ich könnte viel mehr arbeiten, als ich will. Und deswegen war dieser Schutz extrem wichtig. Und dass ich sage, ich habe grüne, das sind die geraden Wochen, und ich habe rote, das sind die ungeraden Wochen, und ich arbeite nur in den ungeraden Wochen bezahlt. Und in den geraden Wochen mache ich Dinge, die mir Freude machen, die meiner Kontemplation gut tun, die mich runterbringen. Ja, ich habe wieder angefangen zu meditieren zum Beispiel. Und das halte ich für extrem wichtig, wenn ich weiß, ich bin verführbar, was die Muster angeht, dass ich dann mir Sicherungen einbaue, damit ich eben nicht in diese alten Muster verfalle. Weil die größte Chance, die eben mit dem Älterwerden verbunden ist, die habe ich eingangs gesagt, ist die Lebensphase Freiheit. Ja, Gudrun Behm Steidel. Und Freiheit bedeutet eben, ich entscheide, was ich möchte, was mir gut tut, was für mich Bedeutung hat. Und von daher werbe ich auch so stark dafür, diese Chance tatsächlich zu nutzen. Und vielen Männern gelingt es eben nicht, aus diesen Mustern rauszukommen. Frauen gelingt es leichter. Die haben Freundinnen, die haben soziales Umfeld, die sind angeregter sozusagen auf einer anderen Ebene. Und Männer haben sich eben viel, und gerade auch im Pflegekinderbereich, arbeiten ja oft die Männer tatsächlich außerhalb und die Mutter ist zu Hause. Und da ist es ganz wichtig hinzuschauen, wie komme ich sozusagen auch raus, so dass ich auch in eine gute Wechselwirkung auf der Paarebene komme. Ja, weil wenn die Männer immer weitermachen wie bisher, dann ist das für die Frau auch nicht gut, aus meiner Sicht.
Wieder sich selber bewusst werden.
Genau.
Ja. Mal in eine ganz andere Richtung vielleicht, die aber auch ganz wichtig ja ist. Viele Pflegeeltern denken irgendwann ja auch an die eigene Zukunft und den Ruhestand. Wie kann man sich denn finanziell gut und vor allem dann auch stressfrei darauf vorbereiten, ohne sich von Sorgen leiten zu lassen? Das finanzielle Thema ist ja auch immer wieder wichtig. Das ist ja genauso eine Vorbereitung wie sich vorzubereiten, wenn man dann sein möchte.
Ja, absolut. Also ihr habt ja so eine tolle Folge auch über Finanzen gemacht, die ich wirklich nur empfehlen kann. Und da steckt im Grunde auch von der Episode, die ihr gemacht habt, steckt wirklich drin, je früher ich mit der Vorsorge, mit der finanziellen Vorsorge anfange, desto besser. Weil sich einfach, das wissen auch alle inzwischen, der Zinseszinseffekt dann entsprechend bemerkbar macht und dann aus wenig eben mehr wird. Mhm. Und von daher, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Der andere Punkt, der gerade ja ganz stark diskutiert wird und wo ihr euch versucht, auch politisch einzusetzen, ist ja, dass quasi auch die Pflegetätigkeit in der Rente berücksichtigt wird. Mhm. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, der im Bewusstsein auch der Verbände ist, die Pflegefamilien vertreten. Und da wird sicherlich auch noch an der einen oder anderen Stelle was passieren, glaube ich. Wenn ich zu spät anfange, dann kann ich das fast gar nicht mehr gut machen, sozusagen. Okay? Und deswegen machen ja viele ältere Menschen, die Zahlen nehmen gerade zu, arbeiten ja viele Menschen noch über die Rente hinaus, ja, um genau da einen Ausgleich auch für sich selber hinzukriegen und einigermaßen ihren Lebensstandard zu halten. Und ich meine, wir wissen alle, da will ich jetzt nicht drauf einsteigen, wie die Rentendiskussion gerade ist. Es ist einfach ein unheimlich heißes Thema, was auch zwischen den Generationen eine große Rolle spielt, was spaltet. Und ja, die Botschaft ist eigentlich, oder der Hinweis ist eigentlich, früh anfangen. Und sich früh darum kümmern, damit ich finanziell entsprechend abgesichert bin.
Ja, und wir erleben auch hier viele Pflegefamilien, die sich für die Pflegekinder intensiv einsetzen und schauen, dass die gut versorgt sind. Aber an der Stelle ist es unheimlich wichtig, auch von Beginn an nach seinem finanziellen Status zu schauen.
Genau.
Und, auch mit wenig kann man was bewirken.
Ja, genau. Und vielleicht noch ein Satz, wo du das gerade sagst, den ich extrem wichtig finde. sich einfach die Frage auch stellen, was ist denn für mich genug?
Mhm.
Ja, weil wenn ich mich messe mit Multimillionär, ist das wahrscheinlich nicht schlau. Aber wenn ich mich frage, womit kann ich denn zufrieden sein in meinem Rahmen, in meinem Lebensstandard, da spielt eben diese Frage, was ist für mich genug, eine unheimlich große Rolle. Und ich zum Beispiel, ich komme mit wenig aus und das hat mir auch ermöglicht, eher aufzuhören zu arbeiten. Gell? Und hätte ich größere Ansprüche, wäre das nicht so leicht möglich gewesen. Und vor dem Hintergrund ist diese Frage, glaube ich, was ist denn für mich genug oder was ist für uns genug, als Paar auch, eine ganz entscheidende.
Ja, Bertram, wenn wir jetzt mal von den Finanzen wegkommen und wenn du drei Dinge nennen müsstest, die Pflegeeltern ab heute tun könnten, da zählen wir jetzt nicht die Finanzen dazu,
ja,
um genau. gelassen älter zu werden. Welche wären das?
Ich habe das zum Teil schon gesagt. Der erste Punkt ist, die Ängste zulassen, die damit auch verbunden sind. Also die nicht wegschieben, weil wir neigen ja eher dazu, das auch wegzuschieben. Das zweite ist, sich dafür zu öffnen, dass ich den Prozess des Älterwerdens akzeptiere und offen bin, mich immer wieder auf die neuen Veränderungen, die der mit sich bringt, einzustellen. Also Akzeptanzübung ist für mich das Stichwort in diesem Zusammenhang. Und den letzten Teil, den ich total wichtig finde, und das erlebe ich auch für mich selber, ist, sich Menschen zu suchen, mit denen ich diesen Weg gut zusammengehen kann. Das kann ein Partner sein, das können aber auch andere sein. Ich kenne Menschen um die 70, die jetzt in ein Wohnprojekt gehen zum Beispiel. Also sich auch damit darüber Gedanken zu machen, wie wollen wir denn den Weg zusammengehen als Pflegeeltern, die lange Pflegeeltern waren. Und dieses Zusammengehen, da kann ich sehr empfehlen, das wird auch hier im Fachbereich angeboten, die Methode des Lebensteppich als Paar das zu machen. Ja, die Corinna Rink macht das. Ich will das auch bewusst mal so nennen, weil mir diese Methode sehr viel Wert hat, weil ich mich da mit der Frage beschäftige, welche Fähigkeiten, Talente habe ich denn im Laufe meines Lebens entwickelt und welche will ich sozusagen in meiner dritten Lebensphase, in der Zeit, wo ich nicht mehr arbeite, einsetzen. Und da kann ich das eben erweitern, was hat die Pflegemutter für Fähigkeiten und Talente, was für Fähigkeiten und Talente hat der Pflegevater, wo ist eine Schnittmenge und wo können die sozusagen zusammenkommen und was kann sich daraus erwachsen. Also ich glaube, was eben ganz wichtig ist, immer wieder in Beziehung sich um dieses Thema zu bewegen, ist ganz wichtig. Ob das der Partner ist, ob das Freunde sind, Freundinnen, ganz egal, aber dieser Beziehungsaspekt ist extrem wichtig.
Ich frage mich auch, wenn ich dir so zuhöre und wenn ich so gewisse Menschen vor Augen habe, wenn der Partner, die Partnerin, meist der Partner, so Widerstände hat und trotzdem sich irgendwie noch als Jungspund fühlt, wobei er es eigentlich biologisch gar nicht mehr ist. Was kann man tun als Partnerin oder Partner in dem Fall, auch in dem Fall, um irgendwie dem ein bisschen so auf die Sprünge zu helfen?
Mhm.
Du bist keine 20 mehr.
Mhm. So. Ja, da erwischte mich echt an der richtigen Stelle sozusagen, weil das ist zwischen mir und meiner Frau auch Thema, weil meine Frau sich nicht so intensiv mit dem Älterwerden beschäftigt wie ich. Meine Frau sagt, sie wird eben seit 30 Jahren 39, also ja. So ungefähr. Gell? Also ich überspitze jetzt ein bisschen, gell? Ich will ihr auch nicht Unrecht tun, aber das ist knifflig, ja, wenn sozusagen ein ganz anderer Blick auf die eigene körperliche Verfasstheit da ist und der eben nicht entspricht der Tatsache, wie es eigentlich ist. Also man sich noch mehr zutraut, als man tatsächlich kann. Und das Beste ist auch wieder darüber ins Gespräch kommen, ohne den anderen bloßzustellen. Also ohne, dass es zu einem Gesichtsverlust im Grunde kommt. Und darüber haben auch meine Frau und ich viel in der Sendung beim ZDF gesprochen, weil es da ja um Altersdiskriminierung geht. Und da ist es total wichtig, einen Weg zu finden, wo man eben auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und den anderen auch jeweils lässt mit seinem Anliegen, mit seiner Sicht auf sozusagen das eigene biologische Alter oder auch auf das eigene kalendarische Alter. Das kann ja auch auseinanderliegen sozusagen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es wirklich gut, den anderen, und darin sind ja Pflegeeltern auch geübt, den anderen einfach auch zu lassen. Ja, und zu sagen, okay, der hat einen anderen Blick da drauf, mein Blick ist der und sein Blick ist der und das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, da haben Pflegeeltern eine hohe Kompetenz am Ende des Tages. Das würde mir dazu einfallen.
Und zum Abschluss, was bedeutet für dich persönlich ein erfülltes, gelassenes Leben im Alter? Und was können wir alle nun nochmal von dir daraus mitnehmen?
Ja, genau. Das ist auch so eine krasse Frage. Also so ein, genau. Und deswegen finde ich gut, dass ihr fragt, was bedeutet das für dich? Mhm. Also das für mich Wichtigste ist, anzuerkennen, dass es ein Prozess ist, der mich immer wieder vor neue Herausforderungen stellt und der immer wieder notwendig machen wird, auch vielleicht in, jetzt bin ich im 64. Lebensjahr, sagen wir mal, ich wäre 75, dann muss ich vielleicht eine neue Geschichte erzählen über mich, als ich jetzt erzähle. Also, dass ich diese Anpassungsmomente sozusagen nicht verpasse, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Also Alter als einen Prozess zu sehen und mich diesem Prozess auch offen und in aller Reflektiertheit anzupassen, das ist für mich wichtig für ein gelassenes und erfülltes Leben. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, was ich mir total wünsche, und dafür habe ich auch eine Vision. Und diese Vision ist mir auch extrem wichtig. Ich habe zum Beispiel in dem Buch, was ich geschrieben habe, einen Brief an mein 88-jähriges Ich geschrieben. Also an meinem 63. Geburtstag am 10. August diesen Jahres, also 2025, habe ich mich hingesetzt und habe einen Brief an mein 88-jähriges Ich geschrieben. Und in diesem Brief steht eine Vision auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Aber eine, die mir extrem wichtig ist, ist, ich möchte mit 88 Jahren auf der Bühne stehen, Poetry Slam übers Älterwerden machen. Und dazu stehen, dass ich tatterig bin, dass ich mir Worte nicht einfallen, dass ich unsicher bin, dass ich vielleicht mal zwischendurch räuspern muss und husten muss. Also der älteste und unperfekteste Poetry Slammer zum Älterwerden in Deutschland. Das ist meine Vision. Quasi, ja, die so. Und warum habe ich die? Die habe ich ja nicht einfach so, sondern die habe ich auch, um eine Motivation zu haben, weiter lebendig zu sein, weiter neugierig zu sein, weiter offen zu sein, auch wenn ich eingeschränkter werde, zu lernen, mich zu trauen, mutig zu sein. Deswegen habe ich diese Vision.
Ja, wow. Danke, dass du unser Gast für die 100. Folge warst. Und ich habe eben mal versucht hochzurechnen, wenn wir zur 200. Folge kommen, wie alt du dann bist. Ja. Und ich gedacht, das kriegen wir noch hin. Ist noch vor dem 88. Lebensjahr.
Ja, genau.
Ich finde, dass diese Folge auch unheimlich wertvoll nicht nur für ältere Pflegefamilien ist, sondern dass das auch die Jungen dazu bringen kann, in die Selbstreflexion, ins Nachdenken zu kommen und sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Total hilfreich.
Ja, ich finde, man muss ja eigentlich früher damit anfangen und nicht erst alt sein.
Mhm. Genau. Jetzt bin ich natürlich angeregt durch eure Gedanken, noch einen Punkt für die Jüngeren zu sagen.
Bitte.
Und zwar, was unheimlich gut ist, sich mit dem eigenen Ende auseinanderzusetzen, auch wenn ich schon jung bin. Weil das sozusagen schärft den Blick darauf, was mir bedeutsam ist. Und ich habe das schon mit 21 das erste Mal gemacht. Das habe ich jetzt auch in dem Buch reflektiert. Wieso habe ich das damals überhaupt gemacht? Dass ich mir mit 21 meine erste Grabrede geschrieben habe. Und das hat dazu geführt, das ist mir erst heute bewusst geworden im Grunde, die habe ich ja auch noch, diese Rede, ist mir bewusst geworden, dass ich damals keine guten Beziehungen hatte und dass ich mein Beziehungsgeflecht verändern wollte. Und hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich überhaupt nicht geschärft, nicht aufmerksam dafür gewesen, diesen Aspekte zu ändern. Also für die Jüngeren kann es total sinnvoll sein, sich einfach auch mal mit 35, 40 mit dem eigenen Ende zu beschäftigen, um sich zu schärfen für das, was einem wichtig, bedeutsam im Leben ist.
Vielen Dank, Bertram.
Einen besseren Abschluss kann man nicht haben. Deswegen,
wir sehen uns
danke.
Dann zur 200. Folge wieder. Ja, vielleicht ungefähr, auch schon vorher.
Ungefähr in 10 Jahren.
Ja, herzlichen
tschüss.
Dank.
Bis tschüss. Bald.
Ja, tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.